Inforadio Podcast.
Der heutige Gast bei 1222 hat 28 Jahre lang Regierungsverantwortung gehabt. Nach Stationen in Mecklenburg-Vorpommern und Sachsen war Thomas de Maizière im Bund Chef des Kanzleramts, Verteidigungsminister und Innenminister. Über das Regieren hat der CDU-Politiker 2019 schon ein Buch vorgelegt, in dem er Institutionen, Mechanismen, Rollen, Erwartungen darstellte. Nun hat er den Blickwinkel geweitet und sich zusammen mit dem Manager Karl-Ludwig Klei mit der Kunst des guten Führens befasst. Guten Tag, Herr de Maizière.
Guten Tag, Frau Martel.
Die Kunst des guten Führens, das ist der Titel Ihres Buches, aber der Untertitel, da heißt es Macht in Wirtschaft und Politik. Kann man generell sagen, wer führt, der hat die Macht?
So ist es. Sie können nicht führen, ohne Macht auszuüben. Das muss man auch nicht verschämt sagen, sondern das gehört dazu. Man muss sogar auch Macht gerne ausüben wollen, sonst sollte man es lassen. Allerdings hat die Macht natürlich nicht einen Selbstzweck, sondern sie hat eine dienende Funktion zu der Aufgabe der Institution, die sie führen. Und man soll solche Machtausübung auch demütig annehmen. Aber Führung ohne Macht, das geht nicht.
Führung hat in Deutschland schon einen etwas schlechten Ruf, weil die Vokabel mit Machtmissbrauch verbunden ist. Kann man da so unbefangen sich der Führung widmen?
In der Tat, das schreiben wir auch in dem Buch, in der DDR sagte man nicht Führerschein, sondern Fahrerlaubnis. Das sind ja, unsere Hörer werden das kennen. Im Englischen hört sich das ganz anders an. Power hat Kraft und Macht als Wortbestandteil. Leadership ist etwas ganz Normales. Wenn es darum geht, wer Kanzlerkandidat werden soll oder Parteivorsitzender, dann wird plötzlich auch gefragt, ist denn jemand hart genug, kann er führen? Das erwarten die Menschen schon. Und immer wenn Menschen zusammen sind, entstehen Führungsstrukturen in der Familie, in einer Redaktion. Führung hat auch einen institutionellen Ort. Es gibt einen Chef, der hat Regeln, die muss er einhalten. Er wird gewählt, er wird abgewählt, er hat eine Amtszeit. Führung und Macht sind natürlich gebunden an Regeln, aber eine Institution, damit sie vorankommen will, braucht eine solche Führung. Nein, ich finde, wir sollten unbefangener über Führung, über Führungskraft und auch über Macht reden und ihre Grenzen.
Sie haben nun jahrzehntelang Regierungserfahrung gehabt, Sie haben viele Kontakte. Warum haben Sie sich zum Co-Autor ausgerechnet einen Manager gesucht? Was hat denn nun die Führung in der Wirtschaft mit der Führung in der Politik gemein? Was haben Sie festgestellt?
Na, vieles ist gemeinsam. Eins ist, wer gut führen will, muss Menschen mögen. Man braucht eine bestimmte Haltung dazu. Man muss Macht gerne ausüben wollen. Man muss Dinge verändern wollen. Man muss krisenfest sein. Das alles ist gemeinsam. Unterschiedlich ist, wie kommt man ins Amt? Ich glaube schon, dass in der Wirtschaft eine Führungsposition eher an fachliche Leistung gebunden ist als in der Politik. In der Politik spielt Konstellation die alles überragende Rolle, jedenfalls bei der Erstberufung. Bei der Wiederberufung kommt es schon stark auf Leistung an. Dann sind die Bedingungen erfolgreicher Führung anders. Die Einflussfaktoren auf politische Entscheidungen sind ungleich vielfältiger als in der Wirtschaft. Also es gibt Personalräte, es gibt Zuständigkeiten von Bund und Ländern, es gibt Regeln wie Vertrauensschutz, es gibt Zuständigkeitsfragen in Europa, es gibt Meinungsumfragen, die politische Führung beeinflussen. All das sind Einflussfaktoren, die nicht so stark sind wie bei der Führung in der Wirtschaft, überhaupt die öffentliche Betrachtung. Dann die Frage, was ist eigentlich ein Erfolg? Also wenn ein Waschmittelhersteller viele Waschmittel halbwegs umweltfreundlich gut verkauft, ist das ein Erfolg guter Führung, den man messen kann. Bei der Politik ist das so eine Sache. Wir bei Corona jetzt, da beurteilen wir die Leistung von Politikern eher vielleicht nach ihrem Auftreten als etwa mit der Frage, wie viele Infektionen pro 100.000 Einwohner gibt es denn oder wie viele Tote. Deswegen ist, glaube ich, das gute Führen in der Politik von mehr Bedingungen abhängig als in der Wirtschaft. Und so, will jetzt nicht zu lange reden, gibt es schon den einen oder anderen Unterschied.
Es gibt ja sehr viel Literatur über Führungsstile, über Führungstechniken, auch über Macht natürlich, Machtausübung. Was haben Sie und Karl-Ludwig Klei dem denn nun konkret hinzuzufügen mit Ihrem Buch?
Ja, wir haben praktisch kein Buch über Führungsstile geschrieben. Da gibt es in der Tat genug Bücher. Wir haben anhand unserer Erfahrungen, und die von Herrn Klei sind genauso reichlich wie meine, versucht, Erfahrungen zu schildern und sie zu verallgemeinern oder aus allgemeinere Schilderungen an unseren Lebenserfahrungen zu spiegeln, um verständlicher zu machen, unter welchen harten Bedingungen auch Führung stattfindet. Wie es etwa ist, wenn man an ein Amt tritt, welches sollten die ersten Schritte sein? Die Frage, wie ist es eigentlich mit Unternehmenskulturen oder Mentalitäten von Ministerien? Auch das ist eine Bedingung guter Führung. Das ist so noch nicht beschrieben worden. Was ist eigentlich der Charakter eines Innenministeriums, eines Wirtschaftsministeriums, eines Umweltministeriums, eines Chemieunternehmens, eines Transportunternehmens? Und muss sich Führung dem anpassen oder passt sich die Führungspersönlichkeit dieser Mentalität an? Der Umgang mit öffentlichem Druck und Aufmerksamkeit, all das in der Zusammenschau finden wir schon, dass das lesenswert ist, sonst hätten wir es ja auch nicht geschrieben.
Sie haben sich in diesem Buch dem Führen in der Politik gewidmet. Wer eignet sich denn überhaupt für ein politisches Spitzenamt? Was muss man da mitbringen?
Sie brauchen Charakterstärke, Sie brauchen Härte sich selbst gegenüber, Disziplin, dann Empathie. Ich spreche einmal von empathischer Führung. Sie müssen sich hineinversetzen können in die Mentalitäten Ihrer Partner, Ihrer Mitarbeiter, Ihrer politischen Gegner, der Öffentlichkeit und so. Das ist eine sehr wichtige Fähigkeit. Sie müssen die Bereitschaft und die Kraft haben, sich fachlich in das Thema einzuarbeiten, in dem Sie sind. Sie müssen delegieren können, ja nicht führen, indem Sie glauben, Sie sind der beste Sachbearbeiter. Ja, und Sie müssen etwas beginnen, von dem Sie wissen, dass Sie es meistens nicht selber vollenden können. Das ist auch etwas Ungewöhnliches in der Politik, denn die meisten Maßnahmen, die Strategien, die Sie anfangen, die brauchen länger, als Sie im Amt sind.
Das ist in der Wirtschaft natürlich anders, weil es keine vorbestimmten Amtszeiten gibt. Es heißt ja nun manchmal, der oder die sei eine geborene Führungspersönlichkeit. Gibt es das tatsächlich oder ist das ein Missverständnis?
Ja, wir schreiben schon, dass man Führung lernen kann. Sie werden zum Beispiel durch Krisen besser, Sie werden durch unterschiedliche Führungspositionen besser, indem Sie für unterschiedliche Bereiche Verantwortung haben. Also es ist gut, wenn Sie mal über Haushalt, Personal, Organisation Verantwortung haben, aber auch über Inhalte der Institution, für die Sie arbeiten. Sie können Führung lernen an wichtigen Führungspersönlichkeiten, denen Sie unterstellt waren. Also Führung kann man auch lernen, aber es gibt Leute, die lernen es nie. Und hinter dem Satz geborene Führungspersönlichkeit steht, dass sie im Amt eine gewisse Autorität ausstrahlen, die nicht nur auf den Amtsbonus bezogen ist. Dass sie Dinge zusammenführen können, dass sie bewirken können, dass sich eine Institution von A nach B bewegt. Das ist ein merkwürdiger Vorgang. Mir hat mal einer gesagt, gute Führung ist so, wie wenn Sie einen Metallsplitter auf dem Tisch haben, unten einen Magnet und Sie schieben den Magnet unter der Tischplatte. Dann verändern sich die Magneten, ohne dass man sieht, woran das eigentlich liegt. Gute Führung kann auch unsichtbar sein. Und wenn sie demonstrativ und plakativ aufgeführt wird, dann ist sie oft taktisch und dann führt sie oft dazu, dass Menschen nicht mitmachen.
Wie kommt es überhaupt dahin, dass einem ermöglicht wird, das Führen zu lernen? Haben Sie beispielsweise in Ihrer politischen Laufbahn Förderer gehabt, die an einem Punkt gesagt haben, dieser Thomas de Maizière, der könnte das eventuell? Wovon war das abhängig?
Sie lernen sehr viel, indem Sie zugucken bei denen, die Sie führen. Und da hatte ich natürlich auch Mentoren und Lehrmeister, Richard von Weizsäcker, Kurt Biedenkopf, auch von Angela Merkel natürlich viel gelernt. Sie müssen etwas entwickeln, was wir in dem Buch Selbstführung nennen. Also Sie müssen immer auch sich selbst betrachten und besser werden wollen. Das ist ein sehr wichtiger Punkt für gute Führung. Sie müssen sich nie zufrieden geben mit dem, was Sie gerade erreicht haben, sondern jeder Tag muss eigentlich besser sein als der nächste oder mindestens mal jeder Monat. Das ist zwar objektiv dann nicht der Fall, aber der Anspruch muss es sein. Und dann wächst man in Führungspositionen, das ist ja auch der Sinn einer politischen Karriere. Manche sagen abfällig Ochsentour, aber auch in der Wirtschaft ist das so. Sie wachsen langsam in Führungspositionen herein, es sei denn, es ist mal eine Revolution wie 89, 90. Da, wenn Sie so wollen, kommt dann plötzlich eine Angela Merkel aus dem Nichts und wird Ministerin. Aber auch da, Helmut Kohl hat ja ein nicht so bedeutendes Ministerium wie das Jugendministerium gegeben, da hat sie sich bewährt und dann wurde sie Umweltministerium, als es dort eine Krise gab und das war ein sehr wichtiges Ministerium. Also auch politische Karrieren sind meistens so, dass sie sich entwickeln. Und dann merkt man oft, ob einer zu größeren Berufen ist oder nicht.
Sie hören 1222 mit dem CDU-Politiker Thomas de Maizière. Es geht um die Kunst des guten Führens. Herr de Maizière, in allen Organisationen, Ministerien zählen natürlich dazu, das Bundeskanzleramt auch. Da gibt es regelmäßig Wechsel an der Spitze. Wie startet so eine Neubesetzung gut ins Amt?
Ein Haus hat eine Tradition. Es gibt etwa durch eine Koalitionsvereinbarung, wenn es am Beginn einer Regierung ist, eine Art Programm. Es gibt Personen, die dort sind. Und wichtig ist, dass sich eine neue Führungspersönlichkeit mit all dem sehr vertraut macht. Sehr fleißig ist am Anfang, mit Mitarbeitern redet, zuhört, die unangenehmen Personalentscheidungen früh trifft. Auch das schreibe ich in dem Buch, lieber am Anfang einer politischen Position zu hart als zu weich. Unangenehme Personalentscheidungen sollte man früh treffen und nicht vor sich herschieben. Dann ist sehr wichtig, dass man dem gesamten Geschäftsbereich, also als Innenminister hat man ja für Zehntausende von Mitarbeitern Verantwortung, als Verteidigungsminister für über 200.000. Der gesamte Verantwortungsbereich muss spüren, da ist jetzt ein neuer Chef. Das geht durch klug gestaltete Antrittsbesuche, durch eine bestimmte Ansprache, durch symbolische Gesten, die mit der Mentalität des Hauses, wie man das nennt, zu tun haben. Man muss sozusagen, was man ja auch liebevoll sagt, mein Ressort, mein Haus. Das muss man annehmen und die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter müssen spüren, dass der Chef das so sieht, dass sie auch sagen, das ist unser Chef. Das muss in den ersten 100 Tagen gelingen. Und diese 100 Tage sind nicht dazu angetan, irgendwelche Bilanzen vorzulegen, was jetzt neuerdings modisch ist, sondern sie sind dazu da, dass sich in diesen 100 Tagen das zusammenruckelt, Führung und Mitarbeiterschaft.
Also, dass da die Weichen gestellt werden. Aber nun sagen Sie, da solle der Neue oder die Neue eher zu hart als zu weich vorgehen. Wie bringt man denn dann Veränderungen zustande, ohne die ganze Organisation gegen sich aufzubringen? Da muss man doch sicher noch einige andere Eigenschaften mitbringen.
Ja, Sie müssen, wie gesagt, zuhören können. Sie brauchen eine große analytische Gabe, wo die wichtigen Figuren in einer solchen Organisation sind. Da gibt es formelle Führungs- und Machtstrukturen, aber auch informelle. Es gibt Menschen, die haben zwar nicht die formale Position, sind aber für das Klima, für die Entwicklung, für die Atmosphäre einer Organisation sehr wichtig. Sie müssen als neuer Chef versuchen rauszukriegen, wer ist das, was ist da los? Ist jetzt Zeit für Veränderung oder ist Zeit für Ruhe? Also wenn es, sagen wir mal, bei Hertha, um mal ein Fußballbeispiel zu nehmen, da ist jetzt sicher angesagt, dass man mal Ruhe in das Spiel bringt. Wenn einer jetzt 10 Jahre Trainer war, da muss es vielleicht aufbrechende Strukturen geben. Und das muss man in den ersten Tagen deutlich machen. Jetzt ist Veränderung angesagt oder jetzt ist Kontinuität angesagt. Ich verlasse mich auf die oder die. Was Personal angeht, so ist es ein großer Unterschied zwischen Politik und Wirtschaft, dass man sich in der Politik bis auf wenige Spitzenleute die Menschen nicht aussuchen kann, mit denen man arbeitet. Sie können sie versetzen, sie können sie umsetzen, aber im Prinzip muss man mit den Menschen arbeiten, die da sind. Und die wenigen, die man sich aussuchen kann, da muss man möglichst schnell sagen, es bleibt bei dem Staatssekretär oder es kommt ein neuer Staatssekretär. Ich habe dann in neuen Ämtern auch versucht, nicht gleich, aber sagen wir im ersten halben Jahr, die Organisationsstruktur zu verändern. Denn diese Organisationsstrukturen sollten dann auf mich zugeschnitten sein. Das Haus sollte merken, es ist ein neuer Chef da. Und die Veränderung von Organisationsstrukturen alle 3 bis 5 Jahre halte ich per se für richtig. Das sieht auch mein Co-Autor Herr Klei für die Wirtschaft so. Verändernde Organisationsstrukturen haben, wenn sie jetzt nicht zu häufig sind und wenn sie eine innere Logik haben, haben eine positiv verändernde Wirkung auf eine Organisation.
Aber Sie haben ja sicherlich, auch Sie als Politiker, als Spitzenpolitiker, haben ja sicherlich auch Personen benötigt, zu denen Sie in langen Jahren Vertrauen aufgebaut haben.
Ja, man bringt ein paar Mitarbeiter mit, Vertrauenspersonen. Ich habe einen Leitungsstab oft mitgenommen, ich habe die Sekretärin mitgenommen, auch einen Staatssekretär mal. Aber das, was es manchmal gibt in der Politik, auch in der Wirtschaft, bei Volkswagen gab es mal einen neuen Vertriebschef, glaube ich, der hat Mitarbeiter mitgebracht, die mussten alle die Uhr auf der rechten Seite tragen, damit sie erkennbar waren, sozusagen als Team von diesem Menschen. Ja, der hat ein bisschen saniert und ist nicht lange geblieben. Das ist keine gute Führung. Sie können schon Vertrauensleute mitbringen, Aber wenn die wie ein Fettauge auf dieser Organisation sitzen, dann entsteht keine Bindung zum Spiel. Dann gibt es zwar eine Vertrauensklicke, nenne ich es jetzt mal, in einem neuen Haus, aber keine gemeinsame neue Verantwortung. Und trotzdem braucht jeder Chef 2, 3, 4, 5, vielmehr nicht, Vertrauenspersonen, die auch offen sind mit Kritik. Wenn Sie als Chef arbeiten, wird Ihnen sehr oft nicht mehr die Wahrheit gesagt. Es wird geschmeichelt, Sie werden gelobt, wie toll Sie das gemacht haben. Informationen werden Ihnen so gefiltert gegeben, dass derjenige, der die Informationen Ihnen gibt, gut dasteht und so. Das muss man ein bisschen natürlich durchschauen und man muss immer Menschen um sich haben, die Kritik üben, harte Kritik an einem selbst üben, natürlich vertraulich, ohne dass die anderen das mitbekommen. Und das sind solche Vertrauen. Wenn das Vertrauen sind, die Ihnen nur nach dem Munde reden, sollten Sie es besser lassen. Also wenige kleinen vertrauten Kreis, aber ganz viel mit dem neuen Haus, in das man kommt, arbeiten. Das ist die richtige Mischung.
Aber auch sich selber auf der Spur bleiben.
Sich selber auf der Spur bleiben, sich selbst über die Schulter gucken. Was man auch braucht, sind Phasen der Reflexion über sich selbst. Führungsklausuren, dass Sie sagen, wie war das letzte Jahr, wie war das letzte Halbjahr. Sie können auch Ziele mit sich selbst vereinbaren, nicht nur mit anderen. Und dann gibt es etwas, das schreiben wir beide, was wir extrem wichtig finden. Sie brauchen ein Leben außerhalb des Amtes. Das kann natürlich hoffentlich die Familie sein, aber auch Freunde, vielleicht andere Interessen. Man darf sich nicht auffressen lassen von dem Amt, dann entsteht auch keine gute Führung. Und diese dritten Personen, mir ist das oft geschehen, dass ich dann zu Geburtstagen kam oder zu gute Freunde haben gesagt, du hast dich verändert, du hörst nicht mehr zu, du bist wuschig, du interessierst dich nicht mehr für uns. Und das ist ein Alarmzeichen. Dann muss man sagen, nein, dann entsteht auch nach innen keine gute Führung. Führung braucht auch Distanz zu der Institution, in der man ist. Das geht auch über Termingestaltung, aber auch über andere Menschen.
An welchem Punkt haben Sie dann eigentlich angefangen, über Führung und sagen wir mal über Ihren eigenen Führungsstil zu reflektieren? War Ihnen das schon immer ein Anliegen oder kam da eben auch mal kritische Rückmeldung?
Beides. Also natürlich habe ich sehr früh angefangen zu reflektieren. Mein Vater war der höchste Soldat der Bundeswehr, mit dem habe ich viel über Führung gesprochen. Er war übrigens interessanterweise Kommandeur der Führungsakademie in Hamburg. Also in der Bundeswehr wird ganz wie selbstverständlich seit Jahrzehnten von Führung gesprochen. Da haben wir darüber gesprochen, dann hatte ich wichtige Chefs, wie gesagt, mein erster Chef war Richard von Weizsäcker. Die haben mich geprägt, an denen habe ich natürlich auch ich Kritik geübt, entweder dem Betroffenen gegenüber oder mir selbst oder meiner Frau gegenüber und habe gesagt, das fand ich jetzt aber nicht gut. Mich haben immer die Strukturen, in denen ich arbeite, interessiert. Also man muss in der Institution leben, aber auch über die Institution nachdenken, in der man arbeitet. Nicht nur als Führungspersönlichkeit, dann wird man besser.
Sie haben gerade Ihren Vater genannt, Sie haben Richard von Weizsäcker genannt, für den Sie gearbeitet haben. Sind das persönliche Führungsvorbilder für Sie gewesen? Haben Sie auch welche darüber hinaus?
Ja, ich habe Kurt Wiedenkopf genannt zum Beispiel. Es gibt ein gutes Prinzip, führen durch Fragen. Wenn Sie klug fragen, kommt mehr raus, als wenn Sie immer gleich die Antworten geben. Sie können auch feststellen, ob jemand gut ist, indem Sie gut fragen, nachfragen. Ich habe manchmal 3-mal oder 4-mal dieselbe Frage gestellt, weil ich die Antwort nicht verstanden hatte oder weil sie mich nicht überzeugt hat. Bis hin dazu, dass der Gesprächspartner mich irgendwie für bekloppt gehalten hat. Die haben dann gesagt, Sie haben aber doch schon 2-mal gefragt. Dann habe ich gesagt, ja, aber ich habe es noch nicht verstanden. Und dann entsteht plötzlich eine ganz andere Gesprächsatmosphäre. Und das ist dann auch für den, der es zum 3. Mal erklärt, auch keine gute Situation. Führen durch Lob ist sehr wichtig. Das hat auch Kurt Wiedenkopf gemacht. Er hat öffentlich gelobt und damit war ein Anspruch verbunden. Also er hat zum Beispiel gesagt, Herr so und so wird demnächst eine sehr gute Rede halten. In Anwesenheit dessen, der die Rede halten soll. Da können Sie sich vorstellen, wie bei dem die Düse geht, dass der Chef eine gute Rede erwartet. Also das Führen durch Lob ist auch etwas, was ich bei ihm gelernt habe. Dann habe ich etwas gelernt, was sehr wichtig ist für Führung. Das habe ich auch zum Beispiel bei Georg Milbert gelernt. Angela Merkel macht das auch so, dass wenn es ein Problem gibt und man eine Problemlösung erarbeitet, nicht gleich im ersten Schritt überlegen, wer ist dagegen. Wo könnten taktische Finessen sein, die irgendetwas behindern? Sondern die erste Überlegung ist, was ist richtig? Was halten wir für richtig? Das durchdenken und dann sagen, aha, wir kriegen das nicht durch, das nicht durch, das nicht durch. Da sind Widerstände, da müssen wir Kompromisse machen. Aber nicht gleich bei der Entwicklung einer Strategie, einer Problemlösung, die Schere im Kopf haben, sondern erst die Lösung und dann die Taktik.
Spitzenpolitiker haben ja auch immer Konkurrenten. Wie geht man mit denen dann um?
Keine leichte Frage. Konkurrenten muss man einbinden, wenn es geht. Vor allen Dingen, wenn sie ja durchaus Konkurrenten auch in der Regierung, auch in einer Koalitionsfraktion. Ich hatte durchaus Kollegen in der Fraktion, die wir wollten gerne selber Innenminister werden. Da haben wir ein gemeinsames Ziel, aber es gab mindestens mal ein Konkurrenzverhältnis. Meines Erachtens hilft natürlich die Position selbst. Man ist nun mal Innenminister oder Verteidigungsminister und bleibt das eine Weile. Also da hilft das Amt. Aber sonst ist wichtig ein fairer Umgang und Respekt. Man sieht sich immer mehrfach im Leben. Und zu glauben, Konkurrenten klein zu machen, das, was Trump gemacht hat, führt eben auch zu besonderen Widerständen. Und deswegen ist, was ich an einer Stelle des Buches sage, Führung durch Respekt, ist nicht nur angenehm für alle Beteiligten, sondern auch nützlich für den, der führt. Es führt zu Beißhemmung bei den anderen, es erleichtert die Kommunikation und es erschwert, dass Konkurrenten wirklich groß werden, weil das Schlimmste ist, dass man formale Fehler gegenüber Konkurrenten macht, die dann stark machen.
Sind solche Regeln allgemein verbindlich? Werden die von jedem Politiker, in Deutschland jedenfalls, in der unter deutschen Politikern auch geachtet?
Nein, natürlich nicht. Es scheitert ja auch Führung und wir haben selber auch Fehler gemacht und wir haben lange über den Titel geredet, Kunst guten Führens. Ist, wie gesagt, anspruchsvoll, vielleicht ein bisschen provokativ, selbstbewusst, aber wir schreiben ja auch, wie es sein sollte. Und wir glauben schon, dass wer gut führt, auch politisch länger überlebt. Es gibt Sternschnuppen in der Politik, die werden irgendwie bewundert und sind aber nicht lange im Amt. Und ein bisschen Langeweile, Seriosität, Verlässlichkeit, Vertrauenswürdigkeit ist nicht spektakulär, aber ist Ausweis guter Führung und hilft beim politischen Überleben.
Ja, wir sehen das gerade bei der Neujustierung, Rejustierung des transatlantischen Verhältnisses.
So ist es.
Sie haben nun ja sehr anschaulich gemacht, wie ein Spitzenpolitiker abheben kann und wie gefährlich das auch ist. Sie selbst sind nun seit 2017 in Anführungsstrichen nur noch Bundestagsabgeordneter. Die haben natürlich auch eine Menge zu tun. Aber wie leicht fällt der Abschied von so einer Spitzenführungsposition? Ist das nicht auch ein ziemlich harter Aufknall auf dem Boden der Realität?
Ja, da muss man natürlich unterscheiden, wie. Nehmen wir mal jetzt die Bundeskanzlerin, die hat lange angekündigt, dass sie aufhört. Sie wird das auch machen. Also sie ist innerlich vorbereitet und trotzdem wird es total anders sein, wenn es denn soweit ist. Bei mir war es unvorbereitet, wie bei vielen anderen Politikern. Aber meine Nichtwiederberufung wurde überwiegend bedauert. Wenn Sie jetzt zurücktreten müssen wegen eines angeblichen oder wirklichen Skandals, ist es auch nochmal anders.
So wie Ihr Vorgänger als Verteidigungsminister.
Und sagen die Leute, gut, dass der Kerl weg ist oder so, ja? Also es gibt unterschiedliche Faktoren, unter denen sie ausscheiden. Trotzdem gleichbleibend ist, es ist schwer und es ist hart. Und das ist auch gut so. Wenn sie nicht ungern aus dem Amt scheiden, dann haben sie ihr Amt vorher nicht richtig gemacht. Dann haben sie nicht gebrannt. Das schreiben wir auch an einer Stelle des Buches. Das gilt für beides. Man muss brennen für die Aufgabe. Mit einer 0815-Mentalität wird man gar eine gute Führungspersönlichkeit. Und deswegen ist dann auch die Zeit danach schwer. Das hat bei mir vielleicht ein halbes Jahr gedauert. Da ist der Bedeutungsverlust nicht jetzt äußere Insignien der Macht, Dienstwagen und so. Ich war so lange dabei, das brauchte ich jetzt. Also ich habe viele, viele große, dicke Autos in meinem Leben gefahren und bin gefahren worden. Das brauche ich überhaupt nicht mehr. Ich habe so viele gute Essen gehabt, ich esse gerne eine Kartoffelsuppe. Das ist nicht der Punkt. Aber nicht äußere Bedeutung, aber sozusagen innere Bedeutung. Nicht mehr wichtig zu sein, nicht mehr gefragt zu werden. Das ist, daran hat man zu knabbern. Aus der Zeitung Neues zu erfahren, von dem, was einen interessiert. Das klingt jetzt ein bisschen komisch für unsere Hörerinnen und Hörer, aber ein Innenminister, der weiß, was aus seinem Geschäftsbereich geschieht und liest die Zeitung daraufhin, wie das berichtet wird. Ein Leser erfährt Neues aus der Zeitung oder aus dem Internet. Dieser Rollenwechsel, der ist schwer. Es ist schwer, von lieben gewonnenen Mitarbeitern Abschied zu nehmen. Und dann ist es, das klingt jetzt auch ein bisschen komisch, es ist nicht leicht, einen vollgepackten Arbeitstag einzutauschen in einen normalen Arbeitstag oder sogar, wo man gar nichts zu tun hat. Viele sagen, das ist ja wunderbar, aber das denken, wissen viele, die auch sonst ausscheiden. Langeweile, Muße habe ich dann als Zeitverschwendung empfunden. und mich daran zu gewöhnen, dass das was Herrliches ist, eine Stunde ein Buch zu lesen, ohne dass irgendeiner einen zwingt, aufs Handy zu gucken, fand ich am Anfang obszön. Jetzt finde ich es wunderbar.
12:22, diesmal mit dem CDU-Politiker Thomas de Maizière. Wir sprechen über die Kunst des guten Führens. Sie haben, jetzt waren wir schon beim Abschied vom Spitzenamt, aber widmen wir uns nochmal dem Spitzenamt selber, dann, wenn es gefragt ist, jedenfalls so in den Augen der Öffentlichkeit ganz besonders, nämlich in der Krise. Mhm. Wie zeigt man eigentlich Führung in der Krise oder muss man die überhaupt nach außen zeigen? Sie haben ja vorhin dieses Bild vom Magneten, der unsichtbar bewegt, Führung bewegt, benutzt. Das fand ich sehr anschaulich, aber in der Krise muss man Führung doch zeigen, oder?
So ist es. Zunächst, und das war für uns beide überraschend, stellen wir fest in dem Buch, Herr Klein und ich, Krisen gehören zur Normalität. Krisen kommen regelmäßig, schreiben wir. Und Herr Klein war ganz erstaunt, dass wir das in der Politik anders sehen. In der Wirtschaft sind Krisen schon längst der Normalfall. Und auch Krisenvorbereitung und Krisenevaluation sind eher normal als in der Politik. Wir finden, dass Krisen etwas sind, was eigentlich gar nicht vorkommen dürfte. Wir bereiten uns ja auch in der Politik schlecht auf Krisen vor. Und spätestens jetzt nach Corona muss sich das ändern. Wir müssen, glaube ich, nach Corona eine große Lessons Learned Gemeinschaftsaktion im Land machen und gucken, wie es unser Land regiert, was in Krisen generell. Gibt es gemeinsame Merkmale von Eurokrise, Finanzkrise, Migrationskrise, Corona-Krise, wo wir uns anders aufstellen müssen und besser auf Krisen vorbereiten. Das wollte ich nur generell einmal loswerden, ohne jetzt Ihre Frage auszuweichen. Ja, in der Krise braucht man Führung erst recht. Krise muss sichtbar sein. In der Krise zählt eine einzige Währung, das ist persönliche Stärke und Vertrauen. In der Krise werden die Starken stark und die Schwachen tauchen ab oder stören. In der Krise sind auch formale Zuständigkeiten nicht so wichtig, sondern die was können, zeigen, dass sie etwas können. Krise braucht Schnelligkeit in der Entscheidung. Und etwas, was sehr schwer zu akzeptieren ist, Krisenentscheidungen sind immer Entscheidungen ins Offene, ohne dass der Sachverhalt feststeht. Nehmen Sie mal das Impfthema. Jetzt wird diskutiert, dass zu wenig und die Falschen bestellt worden sind. Im Herbst hieß es, wie könnt ihr eigentlich viel Geld ausgeben für Impfstoffe, von denen man gar nicht weiß, ob sie funktionieren. Und ich sage mal voraus, im Herbst geht die Diskussion darüber los, welcher Idiot eigentlich zu viele Impfstoffe bestellt hat. Das sind sozusagen öffentliche Schwankungen der Debatte einer Krise, die muss man erstens aushalten. Aber ich werbe um Verständnis für die, die in der Krise handeln. Die müssen ins Offene entscheiden auf der Basis einer beschränkten Informationsmenge. Und hinterher sind alle schlauer.
Wie beweist man denn dann gute Führung im Umgang mit Fehlern?
Ja, Fehlerkultur ist wird immer so gesagt, Politiker sollen Fehler zugeben. Ehemalige Politiker, oder ich bin ja noch einer, aber nicht mehr so in der ersten Reihe, da wird das auch respektiert. Wenn das aktive Politiker tun, dann wird es zwar von Intellektuellen und einer kleinen Gruppe gesagt, Donnerwetter, die gibt einen Fehler zu. Im Prinzip aber wird Fehlerkultur als Bestätigung eines Dauerversagens angesehen, so macht es jedenfalls die Opposition. Und deswegen haben wir zu wenig Fehlervermeidungskultur in Deutschland. Es ist ja schon so, dass wenn man Fehler analysiert in einem Ministerium, und dann wird es durchgestochen, dann schreiben Journalisten sofort, Minister gibt zu, dass die Entwicklung falsch gelaufen ist. Dabei ist es eigentlich normal, dass man nach jeder wichtigen Etappe sich selbst evaluiert. Also ich würde dringend raten, dass wir mehr erlauben, mehr evaluieren die eigenen Entwicklungen, die eigenen Fehler und das als normal ansehen und nicht, so wie eine Krise zum Normalfall gehören wird in der Politik, verschiedene Krisen, davon bin ich fest überzeugt, auch der Abstand der Krisen wird geringer werden, so muss auch die Evaluation von Krisen und Fehlern zum Normalfall politischen Geschäfts werden. Leicht gesagt, schwer getan.
Ich weiß ja nicht, ob Bodo Ramelow, der Ministerpräsident von Thüringen, schon eine Fahne Ihres Buches gehabt hat. Der hat neulich eingestanden, dass er mit seiner Einschätzung der Corona-Pandemie falsch gelegen hat. Es scheint ihm nicht geschadet zu haben.
Ja, das finde ich auch ein gutes Zeichen. Ich meine, es gibt ja einen Fehler, nehmen wir mal den Fehler, wie schätze ich die Corona-Krise ein, ist etwas anderes, als wenn ich mich in einem Internetforum daneben benehme. Ja?
Das hat er auch getan, ja.
Abgeordneten Stinkefinger zeige oder so und mich dafür entschuldige. Das ist sozusagen dann eine eine faktische Fehlerserie, die aber auf verschiedenen Ebenen stattfindet, dann ist es auch wieder ein Problem für ihn. Aber dass man sagt, ich habe jetzt diese schwere Entwicklung der Infektion falsch eingeschätzt, mitten in der Krise, das ist dann gut, wenn dann in Zukunft das Verhalten besser wird. Und ich finde positiv, dass er es gemacht hat und sich entsprechend anders verhalten hat. Was mich bei ihm stört, ehrlich gesagt, ist immer diese Attitüde der Rechthaberei. Also, dass er sozusagen zelebriert, dass er einen Fehler gemacht hat. Das wirkt auch wieder ein bisschen zu taktisch.
Wenn wir schon bei Bodo Ramelow sind, Sie schreiben ja, dass Sie die Bereitschaft zur Verschwiegenheit für sehr wichtig halten, damit eine Führungspersönlichkeit akzeptiert wird. Aber Bodo Ramelow hat eben neulich den Versuchungen der sozialen Medien, war denen erlegen und hat in einem Internetforum geschwatzt, auch abfällig geschwatzt. Das wäre dann also schädlich für politische Führung.
So ist das. Sie brauchen einen gewissen Abstand, Distanz. Ich schreibe an einer Stelle, Macht macht einsam. Und das ist so, das ist der Preis für Führung und Macht. Und da darf man sich solche Sachen jedenfalls nicht oft leisten. Und es ist ja bei ihm nicht das erste Mal, dass er sozusagen im persönlichen Verhalten da über die Stränge geschlagen ist. Bei Franz Josef Strauß war das übrigens fast der Regelfall. Es ist aber jetzt Jahrzehnte her, da hat man gesagt, das ist jedenfalls ein Typ. Die Maßstäbe haben sich möglicherweise auch verändert. Auch Herbert Wehner war kein Kind von Traurigkeit. Aber Persönliches über die Stränge schlagen, das ist eigentlich einem Spitzenpolitiker, so bitter wie es ist, nicht mehr erlaubt.
Ist nicht mehr erlaubt, sagen Sie. Das ist natürlich auch eine Frage der Medienlandschaft. In früheren Zeiten gab es halt wohl auch mal stillschweigende Verabredungen, dass man über gewisse Dinge einfach nicht redet. Das hat sich nun mit dem Internet, mit digitalen Endgeräten, mit den sozialen Medien eigentlich erledigt. Ist dann so ein Verhalten wie das von Bodo Ramelow auch ein Indiz dafür, dass die gesamtgesellschaftliche Verbindlichkeit von Regeln, also dass sie sich ändert oder dass sie gar verloren geht?
Sie ändert sich jedenfalls. Das ist jetzt ein ganz neues Thema, was wir jetzt in dem Interview nicht mehr aufmachen können. Aber dass die Ansprüche an das persönliche Verhalten von Politikern durch diese Mechanismen zugenommen haben, das ist sicher so. Und wenn Sie sehen, dass viele gerade Frauen, Spitzenpolitikerinnen, ja, und wenn Sie dann noch einen Migrationshintergrund haben, welchen persönlichen Anfeindungen die ausgesetzt sind, jeden Tag im Internet, mit übelster Gossensprache, mit im Ton vergreifen ohne Ende. Und die müssen immer geduldig das aushalten. Und wenn die sich dann einmal im Ton vergreifen, dann heißt es, hat sich nicht im Griff. Das ist schon ein sehr harter Umgang. Oder wenn Sie mal sehen, ganz verrücktes Beispiel, wenn Heidi Klum da ihre Briefe verteilt, wer da eine Runde weiterkommt, ja, dann wird in die Kamera gezeigt, wie sie reagiert. Sowas gab es in der Politik nicht bis jetzt zu dem Digitalparteitag der CDU. Sonst, wenn eine Stimme ausgezählt wird, dann kriegt das der Spitzenpolitiker ins Ohr geflüstert, der weiß, wenn der Versammlungsleiter das ausgibt. Hier standen da Röttgen, Laschet und Merz. Und entstanden diese Balken sozusagen wie bei einer TV-Show und sie wussten nicht, wie es ausgeht. Und die Kameras sah alle drei Gesichter bis auf die Nasenspitze. Das ist schon ein brutales Geschäft. Viele wollen sich dem auch nicht aussetzen. Man muss auch Verständnis haben, wenn dann einer mal irgendwie eine Bemerkung macht, die dann irgendwie missinterpretiert wird. Nehmen Sie mal den Ausdruck von Frau Merkel, die Lockerungsorgien. Das hat sie in einer internen Sitzung gesagt. Irgendein Schweinehund hat das der Presse gesagt und dann hieß es plötzlich, was ist denn das für eine Sprache, die Frau Merkel redet, das kennen wir ja gar nicht. Also da sind Ansprüche entstanden an Politikerverhalten, die sind unmenschlich. Und trotzdem gilt, wenn die Regeln so sind, da muss man sich extrem diszipliniert verhalten. Beim Autofahren, bei der Nutzung, beim Alkoholtrinken, bei der Sprache, beim Umgang mit Freunden und so. Das ist ein hoher Preis für Spitzenpolitik, für Führung.
In diesem Jahr wird nun ein neuer Bundestag gewählt. Sie werden dem nicht mehr angehören, weil Sie, das haben Sie schon angekündigt, dass Sie sich nicht erneut um ein Mandat bemühen werden. Wer die nächste Bundesregierung stellt, lässt sich natürlich zurzeit noch gar nicht absehen. Aber Angela Merkel, die ja für einen sehr sachlichen Führungsstil steht, wird auf keinen Fall an deren Spitze stehen. 16 Jahre war sie Bundeskanzlerin, will nicht mehr danach. Hat Angela Merkel die Kunst des guten Führens beherrscht?
Ja, sonst wäre sie ja auch nicht dann 16 Jahre Bundeskanzlerin geblieben. Was auch wichtig ist, es gibt keinen absoluten Maßstab, auch wenn das so jetzt erscheint, wie wir miteinander reden in diesem Interview, sondern ein Führungsstil muss auch zur Person passen. Einer, der impulsiv ist, der kann auch mal schreien. Und man kann auch eine schneidende Schärfe haben mit einer ruhigen Stimme. So war das bei mir eher. Also das ist aber eine Führungsstilfrage. Aber das, was wir jetzt diskutiert haben, sich in Sachen auskennen, delegieren können, den richtigen haben wir gar nicht besprochen, den richtigen Zeitpunkt für Entscheidungen zu finden, in der Krise cool zu bleiben, ruhig zu bleiben, Verhandlungsgeschick zu haben, Disziplin zu haben, eine ganze Nacht, wenn man verhandelt. Das sind Eigenschaften guter Führung und die hat sie natürlich bewiesen. Umgang mit starken Männern, sagen die einen, war eine Schwäche von ihr, weil sie alle weggebissen hat. Die anderen sagen, es ist eine große Führungsstärke von ihr, dass sie mit starken Männern umgehen kann. Ob die jetzt vom Antenpakt waren oder Putin oder Trump. Jedenfalls, dass sie gute Führung kann, das ist so. Das heißt aber nicht, dass sie irgendwie fehlerfrei wäre. Wer wäre das schon?
Welche Fehler würden Sie denn nennen und das zum Schluss?
Na, das würde ich ungern machen. Es ist ein wichtiges Führungsprinzip. Wir haben über Verschwiegenheit geredet. Und bei Angela Merkel war es so, Vertrauen und Verschwiegenheit gehören zusammen. Also in den Morgenlagen wurde sehr offen geredet, auf der Basis der gegenseitigen Verabredung, dass man das nicht nach außen gibt. Und sie ärgert es wahnsinnig, wenn aus internen Sitzungen geredet wird, auch wenn man sich heutzutage damit schon fast abfinden muss. Und deswegen bin ich ja mit ihr noch im guten Kontakt, sage ich ihr auch, wenn ich was nicht richtig finde, aber nicht über RBB.
Vertrauen und Verschwiegenheit, jedenfalls auch ein Motto von Ihnen. Vielen Dank, Herr de Maizière.
Vielen Dank, Frau Mattei, und alles Gute an die Hörerinnen und Hörer.
Dankeschön. Bei 1222 ging es diesmal um die Kunst des guten Führens im Gespräch mit dem ehemaligen Bundesminister Thomas de Maizière. Er hat zusammen mit dem Manager Karl-Ludwig Klei ein Buch dazu vorgelegt.
Inforadio Podcast.